Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie am heutigen Abend, heute aus Wien. Ich möchte sprechen über Reform und Reformation anlässlich des Luther-Gedächtnisjahres. Wir wollen darüber nachdenken, was sich verändern muss, wie Veränderung ausschaut, was wir dann unter Reform und Reformation verstehen können. Ich werde heute auch Luther selbst zu Wort kommen lassen und mit Ihnen über diese Dinge nachdenken, um letztlich Schritte auf die Einheit der Christen hinzutun. Zunächst wollen wir von der Heiligen Schrift ausgehen, und zwar von einer Zeichenhandlung, die Veränderung hervorruft. In der alttestamentlichen Prophetenliteratur findet sich eine Reihe von Zeichenhandlungen, die auf Veränderung zielen. Eine besonders drastische wird beim Propheten Jeremia im 13. Kapitel geschildert. Jeremia wird von Gott beauftragt, einen leinenen Gürtel zu kaufen, diesen nicht ins Wasser zu tauchen und um die Hüften zu legen. Nach einiger Zeit wird der Prophet aufgefordert, den Gürtel in der Nähe des Euphrats in einer Felsenspalte zu verbergen, womit dem Propheten eine Reisestrecke von etwa 3500 bis 4000 Kilometer zu Fuß zugemutet wird. Wiederum, nach geraumer Zeit soll der Prophet auf das göttliche Wort hin den verborgenen Gürtel aus seinem entlegenen Felsenversteck zurückholen. Also wieder die 4000 Kilometer hin und zurück. Doch, so heißt es bei Jeremia weiter, der Gürtel war verdorben, zu nichts mehr zu gebrauchen. Die göttliche Interpretation der eigenartigen Zeichenhandlung an diesem Leinengürtel läuft schließlich darauf hinaus, mit dem drastischen Bild des verderbten Gürtels in Juda eine Veränderung zu bewirken. Dieses böse Volk weigert sich, auf meine Worte zu hören. Es folgt dem Trieb seines Herzens und läuft anderen Göttern nach, um ihnen zu dienen und sie anzubeten. Es soll daher wie dieser Gürtel werden, der zu nichts mehr zu gebrauchen ist. Denn wie sich der Gürtel den Hüften des Mannes anschmiegt, so wollte ich, dass sich das ganze Haus Juda mir anschmiegte, damit es mein Volk und mein Ruhm, mein Preis und mein Schmuck wäre. So können wir lesen bei Jeremia im 13. Kapitel in den Versen 10 bis 11. Analog soll mit dem Volk geschehen, was mit dem Gürtel geschehen ist, weil das Volk sich, wie ein Gürtel um die Hüften eines Mannes, an Yahweh, an seinen Gott hätte anschmiegen sollen, aber gerade darin sich seinem Gott verweigert hat. Das Nicht-Anschmiegen des Volkes an seinen Gott hat hier dieselbe Folge wie das Nicht-Tragen und Deponieren eines Leinengürtels in einer feuchten, am Wasser gelegenen Felsenhöhle. Deformation, Entstellung, Zersetzung, Verrottung, Vermoderung, Verfaulung. Die Botschaft des Propheten ist letztlich eine reformatorische. Die Folgen der Deformatio in der Gottesbeziehung des Volkes ins Bild zu setzen und Kraft der Interpretierung im Volk eine Veränderung zu erzielen, sich seinem Gott wieder anzuschmiegen, genauso wie ein intakter Leinengürtel. Wollte man das Gesagte der biblischen Zeichenhandlung nun auf eine allgemeinere Aussageebene heben, würde das bedeuten, dass jeder Reformatio eine Forma vorausgeht. Eine Form, die in einer spezifischen Formatio steht, welche einer Gefährdung erliegen ist und dann als Deformatio in ihrer Deformation bis zur Unkenntlichkeit entstellt, zu nichts mehr zu gebrauchen ist. Die Reformatio schließt sozusagen ein Neuwerden der Form in ihrer Formatio ein, Eine Wiederaufnahme ihrer eigentlichen Bestimmung, die letztlich auf die Wiederherstellung des Beziehungsgefüges des Menschen als Gemeinschaft mit Gott zielt. Dass jede Deformatio mehr ist als nur ein materiell-technischer Defekt, weist bereits das lateinische Bedeutungsspektrum von Deformatio auf. Da es nicht nur Verunstaltung und Entstellung heißt, sondern in diesem Wort auch Kränkung und Herabsetzung mitschwingt. Augustinus hat im 10. Buch seines Gottesstaates genau diese Wortverbindungen gewählt, um ein Umkehrgeschehen auszudrücken. Er spricht vom Menschen, von der Seele als der Forma, der Form, die unter der Konkupiszenz steht. Dadurch ist sie konform mit der Welt geworden, also sie steht mit der Welt in Konformitas und muss daher reformiert werden, Reformata. Für Augustinus ist damit die eigentliche Deformatio im geistlichen Leben Konformitas mit der Welt. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, Sie haben heute die Sendung Quellgrund eingeschaltet mit dem Thema Reform und Reformation. Einige Gedanken zum Wesen der Reformation im Luther-Gedächtnisjahr. Ich komme zu meinem zweiten Punkt, Wesen und Ebenen von Veränderung. Nach dieser ersten biblischen Annäherung an Reform und Reformation soll nun in einem zweiten Schritt auf verschiedene Ebenen der Veränderung Bezug genommen werden, auf denen sich Reform und Reformation bewegt. Wiederum in Anlehnung an unser biblisches Ausgangsbeispiel bei Jeremia. Veränderung an sich ist etwas Wertneutrales. Es kann sowohl Änderung im Sinne von Umänderung, Umwandlung, Transformation bedeuten, als auch Abkehr, Wandel, Wende, Neugestaltung und Neuwerden im Rahmen eines zeitlich begrenzten Prozesses. Die Zielrichtung unseres Beispiels aus dem Buch Jeremia würde eher in die zweite Kategorie von Veränderung hineingehören. Das Volk hat sich von Gott abgekehrt und soll nun durch jene aussagekräftige Zeichenhandlung neu werden, sich von den Götzen abkehren und dem wahren Gott wieder zugehören, sich ihm neu anschmiegen. Veränderung als Reformatio beginnt biblisch ausgedrückt bei der Wegnahme des Uneigentlichen und führt zur Gemeinschaftsfähigkeit mit dem Eigentlichen. Aber wie gestaltet sich nun das Bild der prophetischen Zeichenhandlung bei Jeremia konkret in dem, was die Kirchengeschichtsschreibung lutherische Reform und dann auch katholische Reform und überhaupt alle anderen Reformen genannt hat? Anhand von drei Ebenen soll das Gesagte im Folgenden an Kontur gewinnen. Also wie sieht Veränderung als Reformatio in der Kirche aus? Eine erste Ebene, überschrieben als existenziell-personale Ebene. Martin Luthers Grundstimmung war eine existenzielle. Leidenschaftlich hat er sich der Frage gestellt, wie er einen gnädigen Gott finden könne. Papst Benedikt XVI. Formulierte dies so bei seinem Besuch im Augustinerkloster in Erfurt im Jahr 2011. Was Luther umhertrieb, war die Frage nach Gott, die die tiefe Leidenschaft und Triebfeder seines Lebens und seines ganzen Weges gewesen ist. Wie kriege ich einen gnädigen Gott? Diese Frage hat ihn ins Herz getroffen und stand hinter all seinem theologischen Suchen und Ringen. Theologie war für ihn keine akademische Angelegenheit, sondern das Ringen um sich selbst. Und dies wiederum war ein Ringen um Gott, ein Ringen mit Gott. Soweit Papst Benedikt. Reformatio auf dieser Ebene, auf dieser existenziell-personalen Ebene wird, um beim Bild des Propheten Jeremia zu bleiben, um jenes enge Angeschmiegtsein des Gürtels, um die Hüfte in der eigenen Existenz in Bezug auf die personale Gottesbeziehung leidenschaftlich ringen. Luthers radikal personale Sicht auf die Reformatio der eigenen Existenz, die sich anhand einer Vielzahl von Belegen anführen ließe, ist bei ihm auch im Bild zum Ausdruck gekommen, das hier exemplarisch angeführt werden soll. 1530 ließ ihm Kurfürst Johann Friedrich einen Siegelring zusenden, dem ein Wappen eingeprägt war, das später als Lutherrose gebräuchlich wurde. Der Reformator deutete es so, ich zitiere, ein Merkzeichen meiner Theologie, das erste sollte ein Kreuz sein, schwarz im Herzen, das seine natürliche Farbe hätte, damit ich mir selbst Erinnerung gäbe, dass der Glaube an den Gekreuzigten mich selig macht. Denn so man von Herzen glaubt, wird man gerecht. Solch Herz soll aber mitten in einer weißen Rose stehen, anzeigen, dass der Glaube Freude, Trost und Friede gibt. Darum soll die Rose weiß und nicht rot sein. Denn weiße Farbe ist die Farbe der Geister und aller Engelfarbe. Solche Rose steht im himmelfarbenen Feld, dass solche Freude im Geist und Glauben ein Anfang ist, der himmlischen Freude zukünftig. Und um solch ein Feld einen goldenen Ring, dass solche Seligkeit im Himmel ewig währt und auch köstlich ist, über alle Freude und Güter, wie das Gold das edelste, köstliche Erz ist. Die Deutung dieses Wappens liegt gänzlich auf der personal-existenziellen Ebene. Die Rechtfertigung des Sünders hängt für Luther ganz am persönlichen Glauben des Subjekts. Sprachlich drückt sich das sola fide in den personalen Bezugswörtern wie mir, ich, mich aus, mit denen Luther seine Glaubensreflexion einleitet, die sein von Herzen kommendes Glauben an den Gekreuzigten, also die aus der Mitte seiner Existenz emporsteigende Christusbeziehung in den Blick nimmt, welche bis in die Ewigkeit reicht. Aus diesem Glauben erwächst für ihn die Freude. Das Vertrauen auf Gottes Barmherzigkeit lässt ihn jetzt schon voller Freude sein, weil er sich in Christus, dem Gekreuzigten, mit Gott versöhnt weiß. Hier wird Luthers existenzielle Christozentrik spürbar, wie dies Papst Benedikt genannt hat, die sein Leben und seine Theologie, seine Auslegung der Heiligen Schrift bestimmt hat. Reformation, Reformatio, entspringt bei Luther somit ohne Zweifel dieser personal-existenziellen Ebene. Sie steigt aus der Personenmitte des in sich sündigen, zu rechtfertigenden Menschen auf und strahlt dann auf alle übrigen Bereiche aus. Liebe Hörerinnen und Hörer, kommen wir nach der existenziell-personalen Ebene, auf der Reform, Veränderung des eigenen Seins geschieht, nun zu einer zweiten Ebene, der institutionell-kommunitären oder gemeinschaftlichen Ebene. Im gemeinen Bewusstsein wird die Reformation nicht so sehr an Luthers existenziellen Ringen um Gott und seine Barmherzigkeit festgemacht, sondern meist an äußeren Veränderungen in der Kirche. Zum Beispiel hat 1521 erstmals eine Weihnachtsmesse ohne liturgische Gewänder stattgefunden in deutscher Sprache. Der Zölibat ist abgeschafft worden, Priestern wurde die Heirat ermöglicht. Reformbedarf und Reformwünsche werden bis heute an sichtbaren und empirisch nachweislichen Veränderungen festgemacht. Zum Beispiel die Mitsprache des Kirchenvolkes bei Bischofswahlen und anderen Dingen. Beim Propheten Jeremia hingegen ging die Reformatio der institutionellen Ebene in eine andere Richtung. Seine Botschaft richtete sich in Bezug auf das Kollektiv des Hauses Gottes, auf ein neues Hören des göttlichen Wortes und auf eine Umkehr der Herzenstriebe des Volkes. Das heißt, die Abkehr von anderen Göttern und die Rückkehr zum wahren Kult, Yahweh, zu dienen und ihn anzubeten. Die Bewegungsrichtung der von der biblischen Botschaft intendierten Veränderung als Reformatio richtet sich also nicht so sehr auf das nach außen, auf das nach ad extra, sondern vielmehr auf ein ad intra, ein nach innen, das dann freilich wiederum auf das nach außen ausstrahlt. Hierfür steht sicherlich die noch vor Luther im Spätmittelalter einsetzende kirchliche Reformbewegung der Devotio Moderna mit ihrer neuen Innerlichkeit, die dann aber auch sehr praktische Konsequenzen nach außen hatte, in einem neuen gemeinsamen Lebensideal, ethischen und praktischen Elementen. Freilich war Luthers Reform nicht wenig von sichtbaren und äußerlich wahrnehmbaren Missständen in der Kirche auf institutioneller Ebene ausgelöst worden, die von der skandalösen Ungebildetheit des Klerus bis hin zu diesem exzessiven Ablassbriefhandel reichten. Seine Reformation sollte eine in sich erstarrte und von zweitrangigen überwucherte Kirche von nicht-biblischen Traditionen befreien, zum reinen Glauben, zur reinen Christenlehre zurückführen. Sie wollte verändern. Sie wollte zur wahren Forma, zur wahren Form zurückkehren. Auch das kann wiederum an einem Beispiel aus Luthers Wirken veranschaulicht werden. Als er auf seinen Visitationsreisen durch Deutschland Defizite in der Ausbreitung und Durchschlagekraft seiner reformatorischen Bewegung aufgrund der erschreckenden Unkenntnis der Menschen in Glaubensdingen erkannt hatte, verfasste er 1529 seine beiden Katechismen. Diese Katechismen sollten eine Anleitung zur Glaubensunterweisung sein, für Geistliche wie für Familien. So schreibt er in der Vorrede: Das junge und alba Volk muss man mit einerlei gewissenen Texten und Formen lehren, sonst werden sie ganz leicht irre. Mit seinen Katechismen wollte Luther sozusagen die ganze christliche Gemeinschaft wieder zum Glauben zurückführen, damit auf der institutionellen, kommunitären Ebene Veränderung bewirkt werde. Liebe Hörerinnen und Hörer, neben der personalexistenziellen und der institutionell-kommunitären Ebene gilt es noch eine dritte zu berücksichtigen, auf der Veränderung geschieht, die für die Frage der Reform, der Reformation bedeutsam ist. Wir wollen sie die atmosphärische Ebene nennen. Wie sehr die Reform der Kirche am Atmosphärischen gelingt oder scheitert, mag die auf fast ein ganzes Jahrtausend hin unheilbar gebliebene Wunde von 1054 vor Augen führen, als sich gleichsam im Affekt Rom und Konstantinopel gegenseitig exkommunizierten. Auch Luthers Tischreden sind ein Paradebeispiel für atmosphärische Ausbrüche. Hier waren die Reformatoren unter sich und konnten sich offen aussprechen. Auch wenn vieles an der Kritik berechtigt war und sich auch inhaltlich in katholischen Reformkreisen findet, offenbaren diese Tischreden zugleich eine tiefe Kluft des Misstrauens der Reformatoren gegenüber Papst und Kirche und ihren Reformen. Die Reformatio der Kirche war kein gemeinsames Anliegen mehr. Die Kirche war gewissermaßen unter den polemischen Beschuldigungen auseinandergebrochen. Die einen richteten sich gegen die anderen, und beide Seiten beanspruchten, sie zu reformieren. Ein Beispiel aus den Tischreden mag dies veranschaulichen, wo sich Luther über die Papisten auslässt. Ich zitiere: Die Papisten rühmen sich, sie seien die Kirche und die Autorität des Konzils stehe bei ihnen. Alles wollen sie reformieren. Dabei haben sie absolut keine Ahnung von der Heiligen Schrift und sind schlimmer als die Sadduzäer, die doch irgendwie eine äußere Gerechtigkeit besaßen. Die Papisten aber sind ganz und gar gottlos. Sie sind Lästerer und Sodomiten und wollen die Kirche mit äußerlichen Zeremonien und Bräuchen reformieren. Wenn aber die Lehre nicht reformiert ist, dann ist jede Reform der Bräuche vergebens. Der Aberglaube und die erdichtete Heiligkeit kann nur durchs Wort und durch den Glauben erkannt werden. Es gibt heute nämlich zweierlei Heiligkeit, eine wesentliche innere und eine zufällige äußere. Soweit Luther in diesem Abschnitt aus den Tischreden. Diese harte und harsche Polemik trägt freilich nicht mehr dazu bei, die beklagte Deformatio der Kirche gemeinsam anzugehen. So steht das Lager der Reformatoren gegen das der romtreuen Reformwilligen, über die ein ganzer Hagel an Schimpfwörtern ergeht. Ein atmosphärisch anderer Ton klingt in den Worten von Papst Hadrian dem VI. An, die er durch seinen Legaten Francesco Chiergati, den er zum Reichstag nach Nürnberg entsandt hatte, am 3. Januar 1523 verlesen ließ. Bernhard Meuser merkt hierzu an, dass es für einen Moment den Anschein hatte, als wären die Rollen des Papstes und Luthers vertauscht worden. Papst Hadrian der VI. Ließ vor den dort Versammelten in Form eines Schuldbekenntnisses durch den Mund seines Legaten verlauten. Ich zitiere auch diese Stelle des Papstes wörtlich. Die Heilige Schrift verkündet laut, dass die Sünden des Volkes in den Sünden der Geistlichkeit ihren Ursprung haben. Wir wissen wohl, dass auch bei diesem heiligen Stuhl schon seit manchem Jahr viel Verabscheuungswürdiges vorgekommen, Missbräuche in geistlichen Sachen, Übertretungen der Gebote, ja, dass alles sich zum Argen verkehrt hat. So ist es nicht zu verwundern, Papst Hadrian weiter, dass die Krankheit sich vom Haupt auf die Glieder, von den Päpsten auf die Prälaten verpflanzt hat. Wir alle, bekennt er dann, Prälaten und Geistliche, sind vom Weg des Rechtes abgewichen. Und es gab schon lange keinen einzigen mehr, der Gutes tat. Deshalb müssen wir alle Gott die Ehre geben und uns vor ihm demütigen. Ein jeder von uns soll betrachten, weshalb er gefallen und sich lieber selbst richten, als dass er von Gott am Tage seines Zornes gerichtet werde. Deshalb sollst du in unserem Namen versprechen, dass wir allen Fleiß anwenden wollen, damit zuerst der römische Hof, von welchem vielleicht alle die Übel ihren Anfang genommen, gebessert werde. Dann wird, wie von hier die Krankheit ausgegangen ist, auch von hier die Gesundung beginnen. Solches zu vollziehen, Papst Hadrian weiter, halten wir umso mehr verpflichtet unsere Pflicht, weil die ganze Welt eine solche Reform begehrt. Doch soll sich niemand wundern, dass wir nicht mit einem Schlage alle Missbräuche beseitigen. Denn die Krankheit ist tief eingewurzelt und vielgestaltig. Es muss daher Schritt für Schritt vorgegangen und zuerst den schweren und gefährlichen Übeln durch die rechte Arznei begegnet werden, um nicht durch eine übereilte Reform aller Dinge alles noch mehr zu verwirren. Mit Recht sagt Aristoteles, dass jede plötzliche Veränderung einem Staatswesen gefährlich ist. Soweit der Papst durch seinen Legaten. Es gehört zu den Dramen der Kirchengeschichte, dass dieses auch in atmosphärischer Hinsicht mutige Eingeständnis von Papst Hadrian inmitten einer verpesteten Atmosphäre im Nichts verhallt ist. Dennoch ist festzuhalten, dass das Atmosphärische über das Gelingen oder Misslingen ökumenischer Begegnungen, Aktionen und Bemühungen für die Einheit bestimmt und als eigene Ebene ebenso ernst zu nehmen ist wie die existenzielle personale und die institutionell kommunitäre. Am Atmosphärischen hängt nicht nur die Fruchtbarkeit der wahren Reform der Kirche, sondern auch die Einheit der Christen. Wie es einmal Josef Ratzinger für die Verbesserung der katholisch-evangelischen Zusammenarbeit gewünscht hat. In einem Gespräch mit der Zeitschrift Lutherische Monatshefte sagte er 1979: Sehr vieles liegt zunächst einfach im Atmosphärischen. Die Haupttreibungspunkte, die wir derzeit haben, liegen eigentlich gar nicht so sehr in bestimmten institutionellen Dingen und auch nicht in der unausgestandenen Verschiedenheit von Glaubensaussagen, sondern in einem immer noch vorhandenen, in mancher Hinsicht wieder wachsenden gegenseitigen Misstrauen, im Selbstbehauptungswillen, in der Furcht, zurückgedrängt zu werden, nicht ernst genommen zu sein. Und Ratzinger weiter: Insofern wäre mein Hauptwunsch der, dass auf beiden Seiten ein wirkliches Vertrauen zueinander wüchse, dass man sich in der Andersheit voll als Christen akzeptiert, dass die innere Bereitschaft zunimmt, Verschiedenheit anzunehmen, zu bestehen und darin die Identität des Christseins sich zuzutrauen und von hierher auch im täglichen Umgang zu denken. Und das alles nicht nur dann, wenn man miteinander spricht. Er sagt, es wäre gut, wenn wir gerade, wenn wir im eigenen Kreise sind, versuchen, so zu sein, wie wir sein müssten, wenn wir den anderen vor uns haben. Vielleicht mag uns in diesem Zusammenhang eine Relektür von Luthers Übersetzung von Psalm 46 weiterhelfen, die eine ganz andere atmosphärische Sprache als seine Tischreden atmet. Den Vers aus der Einheitsübersetzung: Die Wasser eines Stromes erquicken die Gottesstadt, gibt Luther so wieder: Denn soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben. Die lustige, die frohe, heitere und herzliche Atmosphäre der endzeitlichen Stadt, des neuen Gottesvolkes, des himmlischen Jerusalems, könnte zum Vorbild eines reformatorischen Miteinanders werden, wo Polemiken aufgehoben und wahres Zueinander ermöglicht wird. Luthers Psalmversion war es schließlich, die den reformierten Pfarrer Kurt Marti zu einer Lieddichtung »Der Himmel ist« inspirierte, in deren vierten Strophe von der fröhlichen endzeitlichen Stadt die Rede ist. Er hat da gedichtet: »Der Himmel kommt, das ist die fröhliche Stadt, und der Gott mit dem Antlitz des Menschen.« Reformatio im Sinne der fröhlichen, der endzeitlichen Stadt, die sich einmütig um den Gott mit uns versammelt, wäre in der Tat das biblische Urgestein, kongruent zu Jeremias Leinengürtel, der sich geeint aus vielen Flachsfasern seiner Bestimmung gemäß eng um die Hüften Jahwes, seines Gottes, schmiegt. Von hier aus möchte ich zu einem Fazit kommen. Was ist Reformatio? Was bedeutet das für uns Katholiken heute? Landläufig wird die von Martin Luther angestoßene Reformation unmittelbar mit sichtbaren und nachweislichen Veränderungen in der Kirche verbunden. Doch bei diesen eher oberflächlichen Wahrnehmungen stehen zu bleiben, wäre im Grunde defizitär. In Bezug auf das, was wir gesehen haben bei Jeremia, dieser biblischen Zeichenhandlung her, was wir gesehen haben, was Reformatio eigentlich sein will. Die Verkürzung von Reform und Reformation auf das rein Institutionelle wird ihrem eigentlichen Wesen nicht gerecht. Wo sich der Einzelne seiner eigenen Reform verschließt, wo er nicht bereit ist, existenziell, personal, persönlich, sich zu reformieren aus seiner Deformatio, aus seiner Konformatio mit der Welt, wo das gute Atmosphärische mit Füßen getreten wird, dort kann keine echte Veränderung geschehen. Wir haben es dann höchstens mit Mutationsprozessen zu tun, ohne die geistliche Kraft, die der Veränderung im biblischen Vollsinn innewohnt, wo sich auf der anderen Seite freilich gar nichts bewegt, wo Veränderungsprozesse im Keim erstickt werden, bewegt sich das Haus Gottes auf museale Versteinerungen zu, die in sich selbst erstarren und letztlich nicht mehr leben. Das lebendige Haus Gottes, welches die Kirche ist, lebt von der prophetischen, vom Geist Gottes inspirierten und interpretierten Veränderung, die freilich ein Ziel hat. Dass der Kirche in jeder Zeit neu aufgetragene Neuwerden durch ihr Anschmiegen an Christus, ihr Ruhm, ihr Preis und ihr Schmuck.
Dr. Michaela Hasstetter, Gastprofessorin am Internationalen Theologischen Institut in Trumau in Österreich, sprach über Reform und Reformation.